Für mich waren gerade schon einige besondere Momente in dem Gottesdienst, die mich berührt haben. Und ganz besonders hat mich auch das neue Lied mit dem wunderbaren Blick Jesu berührt. Ging ganz tief und wenn ich gerade so in die Gemeinde gucke, dann kann ich ganz viele liebevolle Gesichter sehen, ganz viele liebevolle Gesichter gucken, die von Jesus gestaltet wurden schon. Und das ist ganz fantastisch. Und das hat tatsächlich auch heute mit der Predigt zu tun. Wir haben in diesem Jahr schon einiges über Gebet gehört und auch schon im letzten Jahr einiges über Gebet gehört. Wir sind immer noch mit der Reihe Vater Unser dran, sind wir noch, ne, genau. Und auch ich durfte im letzten Jahr zweimal zum Thema Gebet schon predigen. Kurze Zusammenfassung, nur um uns wieder mit in die Gedanken zu nehmen. Bei der ersten Predigt ging es darum, dass Gebet nicht nur die Bitte ist, sondern dass ein Christ einen Lebensstil des Gebets führen soll. Der Autor Rick Warren schrieb in dem Buch Leben mit Visionen dazu, wenn sie ihr Leben zur Ehre Gottes leben, dann kann alles, was sie tun, eine Form der Anbetung sein. Das meint Paulus, wenn er schreibt, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr habt und seid. Und wir haben uns dem Gedanken angenähert oder der Frage angenähert, wie das Gesamte überhaupt möglich ist, weil das ist ja überhaupt, das ist vielleicht einfach gesagt, so ein Leben in Gebet zu führen. Aber das geht ja doch schon relativ tief und die, man könnte sagen, fast logische Antwort war, das geht nur mit dem Heiligen Geist. Und das Gute ist, die Christen haben den Heiligen Geist bekommen. Die mit Jesus unterwegs sind, haben den Heiligen Geist. Und ein Schlüssel, um da drin vorwärts zu gehen, genau, wir haben gesagt, wir haben von Wandel im Geist gesprochen, die alte Formulierung, im Geist vorwärts gehen, wäre vielleicht, weil uns näher liegend wäre, da hinzukommen oder auch da drin zu bleiben, ist ein Schlüssel davon, mit Gott im Dialog zu bleiben, mit Gott im Gebet, im Gespräch zu bleiben. Ja, und bei der zweiten Predigt ging es dann spezieller darum, da ging es dann wiederum um die Bitte, die bei der ersten Predigt so ein bisschen hinten runtergefallen ist, war da dann der Fokus. Und die Bitte hat auch in der Bibel eine hervorgehobene Stellung tatsächlich. Und da gucken wir heute nochmal drauf, da will ich anschließen. Ich habe in der Predigt 5 Lebensdimensionen vorgestellt. Lebensdimensionen meinen verschiedene Bereiche, die der Mensch wahrnehmen kann, einzelne Lebenswelten. Und hier halt nochmal die kurze Übersicht. Es gibt einmal die erste Lebensdimension, das ist das Du bzw. das Ich. Jeder kann sich selber als Person wahrnehmen, ganz persönlich, du bist du, ich bin ich. Die zweite Lebensdimension beinhaltet die dir nahestehenden Menschen bzw. dein direktes Umfeld. Also bei mir zum Beispiel sitzen 3 Leute hier heute im Gottesdienst aus meinem nächsten Umfeld. Das wäre meine Frau, meine Mutter und der Lebensgefährte Horst. Wunderbar, dass ihr da seid, ganz fantastisch. Das ist ein Stück meines nächsten Umfeldes tatsächlich. Der eine sagt, ich bin so viele Stunden auf der Arbeit mit den gleichen Leuten zusammen, da kann das vielleicht auch noch das nächste Lebensumfeld sein. Oder Freunde oder Menschen, die man im Hobby trifft. Wie gesagt, kann ein bisschen variieren. Die dritte Lebensdimension ist die Gemeinde. Ich habe die Zahlen zur letzten Predigt umgestellt. Zu der Gemeinde hören wir gleich noch eine ganze Menge. Und die vierte Lebensdimension ist praktisch die Welt. Also alles, was über das Genannte gerade hinausgeht. Man könnte sagen, eine globale Perspektive. Und wenn die Bibel von der Welt spricht, hören wir oft von der Welt, die mit Menschen zu tun hat, die noch nicht an Gott glauben. Ja, und last but not least, der Himmel, ein für das menschliche Auge unsichtbare Welt, zumeist unsichtbare Welt, die Welt Gottes, die ewigen Bestand hat. Und nur um das Ganze komplett zu machen, es gäbe auch noch die 6. Lebensdimension, das wäre die Hölle. Aber ist, sagen wir so, die 6. Dimension. Die Hölle ist keine Lebensdimension, deswegen lassen wir die an der Stelle weg. Haben wir beim letzten Mal auch hinten runterfallen lassen. Sondern all die Bereiche, die haben Einfluss auf unser Leben. Die ergänzen sich, die überschneiden sich. Und geht hier nicht um eine klare Abtrennung, sondern eher um eine Orientierung, um ein Modell. Das Ganze soll Übersicht verschaffen. Und die ganzen Lebensdimensionen, ich glaube, alle die 5 beziehungsweise 6 gelten für jeden Menschen. Auch wenn du sagst, an Gott glaube ich nicht oder mit Gemeinde habe ich nichts am Hut. Ich glaube, die betreffen dich tatsächlich trotzdem. Jetzt die Frage, was hat das Ganze mit Gebet beziehungsweise im Schwerpunkt auch mit der Bitte zu tun? Du kannst für beziehungsweise in 4 von den genannten 5 Lebensdimensionen im Gebet eintreten. Ich habe damals schon gesagt, Wir brauchen nicht für den Himmel bitten. Im Himmel wird für uns gebetet. Jesus betet für uns. Halleluja, das ist richtig gut. Aber die Bitte und das Gebet hat auf jeden Fall mit Himmel zu tun. Nämlich, das kommt da an, könnte man sagen. Da wird was bewegt, da wird was ausgelöst an der Stelle auch. Also wir brauchen nicht für Gott zu bitten, aber wir können vor Gott treten und ihn bitten. Also wie gesagt, somit bleiben dann die vier genannten Bereiche, du bzw. ich, das nächste Umfeld, die Gemeinde und die Welt. Und in vier von den Bereichen können wir im Gebet eintreten. Und wir haben im Oktober ja genauer auf die erste Dimension geschaut. Habe ich, glaube ich, lang und breit entfaltet. Wer da nochmal reinhören möchte, die ist im Oktober letztes Jahr war die Predigt. Da ging es um die erste Lebensdimension, das Du bzw. das Ich. Wir können um ganz viele Dinge für uns bitten und beten. Und dann ist es tatsächlich auch weise. An einer Stelle ging es auch um die Weisheit im Gebet, dass wir mehr Weisheit bekommen. Und die zweite Lebensdimension wäre jetzt dran. Aber die, ja, da ist heute kein Raum für da tatsächlich. Vielleicht ein Gedanke dazu. Ich glaube, wer für sich viel betet, der wird an vielen Stellen auch sensibel dafür, was das nächste Umfeld braucht. Weil die uns nahestehenden Menschen, die sind uns lieb, die sind uns wertvoll. Und ich glaube, da kriegen wir ganz schnell Sensibilität dafür, wenn wir für uns selber beten, wie was die auch vor Gott vielleicht brauchen. Heute wird die Dimension, die dritte Lebensdimension, die Gemeinde im Fokus stehen, beziehungsweise auch in Verbindung dessen die vierte Dimension, die Welt. Und lasst uns gemeinsam zuerst auf die Gemeinde schauen. Ich würde gerne was ausprobieren und habe einfach mal so ein paar Stimmen eingefangen, beziehungsweise möchte heute ein paar Stimmen einfangen und uns die einfach gemeinsam hören lassen. Zuerst schauen wir in die Bibel, in die Apostelgeschichte. Und zum Abschluss gucken wir nochmal in die Bibel, da hören wir auf ein paar Dinge, die Paulus zur Gemeinde sagt. Wir gucken darauf, was christliche Leiter zum Thema Gemeinde sagen. Und wir gucken, ja, was wir zum Thema Gemeinde sagen. Und ich würde euch heute zweimal im Gottesdienst bitten, die Augen zu schließen. Jetzt ist ein Moment davon. Ich würde gleich einen Bibeltext vorlesen und ich glaube, wenn die Augen zu sind, dann können besser innere Bilder einfach so durch unser inneres Auge wandern. Am Beginn der Apostelgeschichte in Kapitel 2 steht Folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ihr dürft eure Augen wieder öffnen. Ich finde dieses Bild ganz fantastisch, was der Schreiber der Apostelgeschichte hier uns zeichnet. Ich finde das tatsächlich Schönheit pur. Und ich denke, der Text spricht fast für sich selber. Der ist so einfach, der ist wie eine Geschichte. Da kann man drauf gucken und weiß, ja, wie das Ganze ist, wie das Ganze passiert ist, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber ich möchte noch ein paar Hervorhebungen von dieser Schönheit ja noch einmal aufgreifen. Und ich habe die schönen Dinge in Gelb markiert, tatsächlich, das würde euch freuen. Und habe festgestellt, der ganze Text ist fast gelb geworden, aber ich hebe die Sache nochmal hervor. Also das ist einmal die Lehre, die Gemeinde bekommen hat. Den Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, also das Abendmahl, wird gefeiert und auch Gebet, das hat mit der Predigt heute zu tun. Tiefe Ehrfurcht ja, vor tiefer Ehrfurcht waren die Menschen von Gott ergriffen. Zahlreiche Wunder und außergewöhnliche Dinge sind geschehen. Die haben alles miteinander geteilt, was sie besaßen. Ja, und der eine oder andere hat sogar Grundstück oder Besitz verkauft und hat von dem Erlös den Menschen geholfen, die ja, die Not waren. Die sind einmütig jeden Tag in großer Treue zum Tempel gekommen und haben sich dazu auch noch sogar zu Hause getroffen. Das Essen darf nicht fehlen, die haben zusammen gegessen. Die Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt und die haben Gott gepriesen bei allem, was sie taten. Und die waren bei den Menschen im hohen Ansehen. Das Licht konnte praktisch, ja, das hat das Volk, die Menschen, die außen standen, tatsächlich gesehen. Und wurden viele Menschen gerettet und die Gemeinde ist gewachsen. Eine Stimme zum Thema Gemeinde. Lasst uns einen Schritt weitergehen. Ich sprach von den christlichen Leitern. Da haben viele vieles zur Gemeinde gesagt. Ich habe heute einen rausgegriffen, der ist gerade noch in Deutschland gewesen und vermutlich jetzt wieder schon auf der nächsten Reise. Das ist der Leiter von Willow Creek aus den USA, Bill Heibels. Gerade war die Willow Creek-Konferenz. Ich war nicht da. War irgendjemand da gerade? Ich habe mit ein paar schon gesprochen, war wohl wieder grandios. Dieser Mann hat auf jeden Fall folgenden Satz geprägt. Einmal die nächste Folie. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich finde den Satz auch grandios, aber was verbirgt sich dahinter? Bill Heibels schreibt zur Gemeinde in seinem Buch Mutig führen. Ich lese uns ein Stück daraus vor. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, die funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen, die ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rande dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Bis heute übersteigt das Potenzial der Gemeinde fast meinen Verstand. Keine andere Organisation auf der Welt ist mit der Kirche vergleichbar. Nichts kommt ihr auch nur annähernd gleich. Das meint Bill Heibels, wenn er sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich habe nur noch mal darüber nachgedacht und habe probiert, den Satz einfach zu überprüfen und habe mal auf verschiedene Sachen drauf geguckt. Was könnte eine Alternative vielleicht sein? Macht oder vielleicht auch Arbeit, Geld oder Hobbys, andere Menschen, Politik, vielleicht auch Religiosität. Und tatsächlich davon hat nichts das Potenzial, Hoffnung der Welt zu sein. Und ich glaube, der Text von Bill Heibels spricht schon auch wieder fast für sich. Aber lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Jetzt kommt gleich der nächste Moment, wo ich euch das zweite Mal bitten würde, die Augen zu schließen. Und ich will noch ein paar Sätze vorher dazu sagen. Lasst uns gemeinsam gleich 2, 3, 4 Minuten einfach mal träumen. Träumen, du hast schon fast gerade damit angefangen, einmal in die Vergangenheit träumen, zu gucken, was hat Gott im Leben von dir oder im Leben von anderen schon getan, wo du sagst, ja, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, du hast das genau an der Stelle erlebt, so wie du eingestiegen bist tatsächlich. Wo ist das in der Vergangenheit schon eingetreten? Und auf der anderen Seite, ja, lasst uns ein bisschen in die Zukunft träumen, um zu gucken, wo ist denn noch mehr Potenzial für die Ortsgemeinde? Hier ganz, ganz viel Potenzial für Moers, für die Region, für unser nächstes Umfeld, für die Welt. Lasst uns einfach mal gemeinsam 2, 3, 4 Minuten träumen. Wir werden musikalisch im Hintergrund ein bisschen begleitet. Und lasst uns nachher, nach den 3, 4 Minuten, einfach mal ein paar Stimmen hören. Vielleicht ein Wort oder vielleicht 2, 3 Sätze von verschiedenen Leuten. Tommy, kommt einfach mal mit dem Mikrofon rum, auch die in der letzten Reihe oben. Ihr könnt den auch nach oben scheuchen, auf jeden Fall.
Wer möchte seine Träume mit uns teilen? Wer hat Mut, was zu sagen? Der meldet sich kurz, ich komme zu dir.
Ich träume von einem 24-Stunden-Nonstop-Gebetshaus hier in Moers.
Ich träume, dass eine große Revival in dieser Stadt mit Platz finden.
Eine große Erweckung.
Ich träume von einem christlichen Kindergarten, der an der Gemeinde angeschlossen ist.
Leib Christi, die Kraft der Pfingsten, die Kraft der Auferweckung Jesu Christi, die Kraft des Lebens zeigt sich in uns und wir auch bereit nehmen auf uns auch Leiden für das Reich Gottes. Amen.
Ich dachte daran, dass wir als Leib jedes einzelne Glied des Leibes sehen und dass jeder einzelne sich auch als wichtig zum Leib gehörend fühlt, sodass jeder seine Aufgabe erkennt.
Ich träume davon, dass die Menschen, die aus dem Iran und Irak und aus Syrien uns verstehen, unsere Gottesdienste verstehen.
Ich träume davon, dass Gemeinden ja so überflutet werden von Menschen, dass wir gar nicht anders können, als neue Gemeinde zu gründen. Gott rettet Menschen. Halleluja. Mich berührt das. Wir haben Träume gehört, Stimmen gehört von Gemeinde, von Möglichkeiten. Und ich glaube tatsächlich, egal wie groß wir auch nur annähernd probieren zu denken und zu träumen, Gott kann noch immer noch eine Schippe draufsetzen. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt einiges schon über Gemeinde und auch über Träume gehört und lasst uns noch ein paar Töne von Paulus einfangen und auch zum Ausgangspunkt des Gedanken vom Gebet nochmal zurückkommen. Ich möchte euch an der Stelle einfach auch nochmal ein bisschen Bibel zumuten. Ich bewege mich in dem Epheserbrief gleich, also den Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Und deswegen ist da eine rote Linie drin. Und die Worte waren auch so schön zu dem Thema, die Paulus gesprochen hat, dass ich manches gar nicht kürzen wollte, beziehungsweise hätte ich auch gar nicht schöner ausdrücken können, als er das getan hat. Paulus schwärmt von Gott, von Gottes Macht und auch von Gemeinde an ganz vielen Stellen. Und er schwärmt ganz besonders auch in dem Ephesusbrief. Also er schwärmt ganz besonders von den Menschen, die in Ephesus die Gemeinde darstellen, die Gemeinde abbilden. Und Paulus begrüßt die Menschen in Ephesus ja ganz überschwänglich in seinem Brief. Wenn man die Worte liest, dann merkt man, da ist unglaublich viel Begeisterung da. Der begrüßt die ganz wortreich und zählt erstmal viele Sachen auf und wünscht ihnen Gnaden und Frieden und sagt Halleluja. Und der feuert die praktisch richtig an. Und das ist schon ein guter Anfang. Und Paulus schreibt daraufhin weiter, wir befinden uns noch im ersten Kapitel in den Versen 15 bis 19 folgendes. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wie gerade schon gesagt, Paulus liebt die Gemeinde, der ist begeistert darum, der lässt die das wissen. Und er schreibt so Sätze, wie einfach hinzukommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glauben an den Herrn Jesus ist. Liebe bringt ihr allen entgegen, ihr gehört zu Gottes heiligen Volk. Der ist echt, also der ist voll zufrieden mit seiner Gemeinde. Der hatte da durchaus auch ein paar andere Gemeinden zu betreuen, wo der nicht so zufrieden war tatsächlich. Und er sagt nach diesem ganzen Lob nicht, ihr Lieben, ihr habt alles, alles ist gut, alles ist klasse, mehr geht nicht. Sondern er sagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und ich glaube, das ist für uns auch ein Grund, einfach immer weiter zu beten. Wenn so ein Experte wie Paulus bei so einer guten Gemeinde wie Ephesus sagt, er betet für die, dann können wir auch auf jeden Fall immer weiter beten. Und ich glaube, ein wunderbarer Schlüssel, erfüllte Gemeinde zu haben, ist, so über Gemeinde zu denken und zu reden, wie Paulus das hier bei der Gemeinde tut. Und ich glaube, wir brauchen damit nicht verschweigen, dass manche Sachen in Gemeinde schwierig sind, dass zu manchen Zeiten nicht alles rund läuft, nicht alles gut läuft. Dass auch in Gemeinde uns Menschen verletzen und wir tatsächlich auch noch immer andere Menschen verletzen. Dass man das nicht weitergibt, wofür man bestimmt ist und manchmal auch nicht von dem hört, wozu man berufen ist. Das ist tatsächlich alles wahr. Und ich glaube, wir brauchen Zeiten, um da drauf zu gucken, Zeiten selbstkritisch zu sein und auch Dinge anzupacken, Missstände ganz gewiss, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Missstände sollten nicht unser Fundament, unser Ausgangspunkt sein, um von Gemeinde zu sprechen und zu denken tatsächlich. Ich glaube, da bietet Paulus hier ein ganz wunderbares Vorbild. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich glaube, das ist ein gutes Fundament, um von Gemeinde zu sprechen und in Gemeinde zu leben. Und Paulus schließt dieses Stück ab. Gott ist mit großer Kraft unter uns am Werk. Das wird jetzt noch nicht gut, da ist Gott tatsächlich am Werk. Paulus schreibt weiter. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist auch noch aus dem ersten Kapitel, Verse 21 bis 23. Und wenn wir vor allen Dingen den letzten Satz hören, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich glaube, dann haben wir an der Stelle genau die Erdung. Dann haben wir das Fundament, worauf die Darstellung der Apostelgeschichte, die wir am Anfang gelesen haben, verständlich wird. Wo wir die Worte, die Bill Heibels über Gemeinde sagt, nachvollziehen können. Und dann ist auch genau der Raum, wo wir unsere Träume von der Vergangenheit und auch der Zukunft einordnen können. Nämlich, das wird nur verständlich, wenn wir auf den schauen, der Gemeinde füllt. Jesus ist das Haupt und er füllt die Gemeinde. Im Epheser 3, 14 bis 20 steht Folgendes. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, passt wieder zu heute, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen, in allen vier Dimensionen könnte man sagen, zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Paulus betet für diese wunderbare Gemeinde. Lasst uns auch beten, dass das, was in der Bibel, zum Beispiel in der Apostelgeschichte sichtbar wird, immer weiter durchbricht, sich immer mehr manifestiert. Und beten, ja, dass wir das werden, was wir vor Gottes Augen schon sind. Ich bin in der letzten Zeit, praktisch seit der Bekehrung, durch viele Gemeinden gekommen und habe ein breites Spektrum erlebt, von ganz charismatisch bis katholisch über ja, konservativ, protestantisch, da war ein großes Spektrum bei. Und ich habe auch in letzter Zeit in Erzhausen zum Beispiel auf der Bibelschule, wo ich gerade die Pastorenausbildung mache, ganz viele Eindrücke von Menschen bekommen, Modelle gehört, Theorien mitbekommen, also ganz vieles. Und ich kann euch sagen, die Christusgemeinde hier in Moers, die ist ein wunderbarer Ort. Und wir brauchen uns an der Stelle nicht rühmen. Wir haben gehört, ne, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir dürfen durchaus sagen, dass das meine Gemeinde ist, das hier ist meine Heimatgemeinde auf jeden Fall. Aber im Endeffekt gehört die tatsächlich Jesus Christus und wir dürfen trotzdem aber weiter dafür beten, dass immer mehr Fülle sichtbar wird. So, und mit der Bitte von Paulus zum Ende des Epheserbriefes kommen wir auch langsam zum Ende. In Kapitel 6, den Versen 18 bis 20 steht, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Die meisten von uns sind in der komfortablen Situation, oder beziehungsweise vermutlich fast alle, nicht im Gefängnis zu sitzen, zumindest nicht für ihren Glauben. Aber trotzdem ist spannend, welche Gebetsanliegen Paulus hier formuliert. Die will ich noch einmal ganz kurz in Stichpunkten rausholen. Paulus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, betet für alle Heiligen, betet für die Gemeinde und betet, damit die Menschen in der Welt das Evangelium hören können. Hören, dass sie gerettet und geliebt sind von Gott und betet, dass wir allesamt in jeder Situation die richtigen Mittel und Wege zu jeglicher Zeit haben, um die Menschen zu erreichen. In den letzten Versen kommen praktisch alle vier Dimensionen vor. Da kommt Paulus selber drin vor, beziehungsweise auch die Nächsten. Die Gemeinde verschwimmt bei Paulus fast schon beides zusammen. Ich weiß gar nicht, ob Paulus vier Dimensionen an der Stelle benannt hätte, sondern vielleicht nur drei, weil seine Nächsten auf jeden Fall die Gemeinde gewesen wären. Das Ganze alles, ein Platz vor Gott im Himmel. Und ich glaube, mit der Perspektive ist ganz klar, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Unsere Christusgemeinde hier in Moers ist die Hoffnung der Welt. Und ich bin zutiefst dankbar, dass wir die Last in Anführungsstrichen nicht auf unseren eigenen Schultern tragen müssen, ganz unabhängig von Gott. Oder ganz abhängig von Gott sind auch ganz viele andere Gemeinden hier in Moers, in unserer Umgebung, in unserer Region, die mit uns genau auf dem gleichen Pfad unterwegs sind und die den Auftrag erfüllen wollen und auch Hoffnung vor Ort für die Welt sind. Wir haben viele Menschen, die in der Gemeinde beten. Lasst uns weiter beten. Ich hatte eigentlich noch eine Geschichte zum Schluss, aber die lasse ich an der Stelle mal liegen. Die passt beim nächsten Mal bestimmt auch noch. Lasst uns einmütig und in großer Treue, wie das in der Apostelgeschichte, wie wir angefangen haben, auch in der kommenden Woche zur Gemeinde kommen. Nicht zum Tempel, aber zur Gemeinde und lasst uns zusammen beten. Und ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Wunder in unserer Mitte erleben können. Amen.